herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin moin ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Moin Max!
Moin ihr Lieben, moin Kirill, ja, wieder mal eine neue Folge Saufgesabbel.
Ja, tatsächlich 30 Grad draußen und was fällt uns Besseres ein als schöne Rotweine natürlich aus 30 Grad Region zu machen. Eigentlich nur eine Region.
Genau, wir haben mal wieder eine Region, die wir euch etwas vorstellen wollen. Und es ist natürlich eine Region, in der es natürlich auch Weißweine und auch tolle Rosés zum Beispiel gibt. Mittlerweile auch wirklich sehr, sehr schöne Schaumweine. Aber es ist einfach eine Region, die, glaube ich, nahezu jeder von euch da draußen und auch egal mit welchem Gast ich spreche, immer mit Rotwein verbinden würde. Es ist nämlich
Rioja.
Genau, wir machen halt mal Rioja. Also wir gehen in den Norden Spaniens und stellen euch mal eine, ja, oder wenn nicht sogar die, wahrscheinlich ist es die bekannteste Weinbauregion Spaniens, ein bisschen besser
vor. Also wir haben heute tatsächlich uns etwas zurückgehalten. Wir haben ein absoluten Klassiker aus Rioja und einen vermeintlichen, den glaube ich alle kennen und der auf allen Karten ist.
Ich würde auf vielen Karten.
Oder nicht auf allen.
Auf vielen Karten. Auf vielen. Und dann, sage ich mal, haben wir noch einen, ja, das hast du gerade schon richtig gesagt, einen sehr, sehr großen Klassiker. Und die lassen wir einfach mal im Vergleich gegeneinander antreten, weil es sind, ich glaube, sie sind sehr unterschiedlich. Also das ist, kann man, glaube ich, schon vorwegnehmen. Ich kann ja mal sagen, was wir haben. Also der große Klassiker, für mich im Weingut, was zu Rioja einfach dazugehört, wie die Tempranillo-Traube auch. Lopez de Hereda, Vina Tondonia, den Reserva 2011. Tatsächlich ist es ja bei dem Weingut so, dass es die Weißweine fast gesuchter sind als die Rotweine.
Oh, woran liegt das? Die Qualität?
Es gibt deutlich weniger und sie haben eine sehr eigene Stilistik, was die Weine auszeichnet von diesem Weingut. Und ja, also sehr, sehr bekannt. Eben auch ein sehr, sehr klassischer Vertreter. Und dann ein Vertreter, der vielleicht etwas für das moderne Rioja auch steht. Man sieht es auch, finde ich, schon so ein bisschen am Etikett.
Ja,
Sind noch sehr unterschiedlich. Baron de Ley Reserva, Jahrgang 2018. Also Qualitätsstufe ist die gleiche. Beides sind Reserva, nur der eine eben etwas älter mit 2011 und der andere etwas
jünger. Es gibt doch bestimmt auch unterschiedliche Qualitätsstufen. Wie viel gibt es denn so? Also du hast beim Rotwein jetzt explizit oder gilt es dann auch für Weiß?
Gibt es auch für Weiß. Da sind die Regeln dann ein bisschen anders. Grundsätzlich unterscheidet man drei drei unterschiedliche Gruppen. Und das hat immer so ein bisschen was mit der Länge der Lagerung zu tun. Also es gibt den Crianza, das ist so die erste Stufe.
Ne, vielleicht nochmal Länge der Lagerung in der Flasche oder im Fass?
Sowohl als auch.
Also ach so, es gehört beides dazu.
Ja, also zum Beispiel beim Crianza ist vom Gesetzgeber her für Rioja vorgeschrieben, dass er mindestens 2 Jahre gereift sein muss. Aha. Und davon muss 1 Jahr im Holzfass gewesen sein.
Oh.
Wir haben ja jetzt 2 Reservas hier vor uns stehen. Bei denen ist die Regel mindestens 3 Jahre, auch 1 Jahr mindestens im Holz, aber auch mindestens 6 Monate in der Flasche.
Okay, krass. Und dann
gibt es noch das Nonplusultra ist dann der Gran Reserva. Der muss dann 60 Monate, also 5 Jahre insgesamt mindestens gereift sein. Und da müssen mindestens 24 Monate Holz, also 2 Jahre und auch mindestens 2 Jahre auf der Flasche muss der gereift sein.
Und wie kann man das kontrollieren? Wird das überhaupt kontrolliert?
Nee, das wird von der Behörde dort kontrolliert. Du musst das anmelden und dann ist auf den Rioja-Flaschen gibt es dann immer so Siegel.
Quasi wie vor Zigaretten, so ein Zoll-Ding.
So, es sieht auf jeden Fall so ähnlich aus und dadurch wird halt garantiert, dass die Regeln eingehalten wurden.
Krass. Ja, dann lass uns mal loslegen. Ich habe noch eine Frage zu der Flasche, den ersten, den wir aufmachen. Ich gehe davon aus, dass es der Tondonian, der 2011 war.
Ja.
Der hat ja dieses lustige Geflecht um die Flasche drumherum, dieses goldene Geflecht.
Genau.
Magst du uns mal was dazu sagen? Warum? Das also viel schöner macht es die Flasche jetzt nicht.
Viel schöner auch nicht, und das ist einfach auch, weil ich mache es auch immer nur ab und schmeiße es eigentlich direkt weg.
Ja.
Das ist der sogenannte Alambrado. Stammt so aus der ersten Hochphase der Rioja-Weine, so Ende des 19. Jahrhunderts. Da waren die Weine sehr gesucht, weil wir hatten in Europa ein sehr, sehr großes Problem. Die Reblaus war überall unterwegs.
Ah ja.
Und gerade in Frankreich hat die ja doch sehr gewütet. Und in Spanien hat sie sich relativ viel Zeit gelassen. Sie ist dann irgendwann auch nach Spanien gekommen, auch nach Rioja gekommen. Aber um den Durst der Menschheit zu stillen, brauchten die Leute halt neuen Wein. Und da hat Rioja so 1870 bis 1890 so schon mal so einen enormen Hype erlebt. Und da ging es dann auch schon los mit Fälschungen tatsächlich. Und dann hat man eben gesagt, um zu generieren, dass da eben nur das drin ist, gab es dieses komische Drahtgeflecht in der Lamprado da drumherum.
Das war ein erster Siegel.
Ja, Siegel weiß ich gar nicht, ob man es so nennen würde, aber es war ein erster Fälschungsschutz einfach.
Was, also nur mal so für mich, wie kann ich mir das vorstellen, dass man es fälscht, dass man 60% Rioja-Trauben nimmt und 40% irgendwelche anderen Trauben.
Oder Wasser. Oder was. Oder dass man einfach viel, viel günstigeren Wein halt reinfüllt und ein teureres Etikett drauf macht.
Ach so, so fälschen, ja, okay. Ja,
also da überall, wo Geld verdient wird, wird ja meistens auch irgendwie Schmuh betrieben. Und
leider sehr oft, ja.
In der Weinwelt ist das eben auch so. Ja, wir haben jetzt den Wiener Tondonia im Glas. 2011 ist, wie gesagt, der Jahrgang. Ist aber jetzt nicht so, dass der besonders alt ist bei uns schon, sondern die warten einfach sehr, sehr lange, bis sie die Weine auf den Markt bringen. Also ich glaube, aktuell ist im Moment 13, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Das heißt, könnten den auch als Grand Reserva bezeichnen?
Theoretisch könnte man ihn als Grand Reserva bezeichnen. Es gibt von dem Weingut auch noch Grand Reservas, die machen sie aber nur in ganz besonders guten Jahren. Also die gibt es halt nicht jedes Jahr, sondern da muss schon auch alles passen, dass wir einen Grand Reserva machen. Aber theoretisch wären alle ihre Weine Gran Reserva-Status. Aber sie sagen, das heben wir uns eben nur für die besten Weine auf. Aber unser Rioja Reserva ist trotzdem schon ein sehr, sehr lang gelagerter Wein. Also man kann immer sagen, so plus minus 10 Jahre warten die, bis sie die Weine auf den Markt kriegen.
Das ist ein Marketinggedanke oder Qualitätsgedanke oder beides?
Also anfänglich war es, glaube ich, ein Qualitätsgedanke. Mittlerweile gehört es auch ein bisschen zum Marketing dazu.
Okay.
Aber es war auch einfach so, dass die Weine diese Zeit gebraucht haben, weil sie eben sehr, sehr lange im Holzfass auch gelagert sind. Und sie brauchen dann einfach auch, also 6, 7 Jahre lassen die Weine auf dem Holzfass. Und du brauchst dann eben auch wieder ein bisschen Zeit, dass sich das alles dann auch in der Flasche zusammenfügt und irgendwann dann auch schmeckt. Also wenn du das frisch abgefüllt trinken würdest, wäre es einfach nicht lecker, weil die Weine dann noch nicht harmonisch sind und einfach auch ein bisschen diese Flaschenreife auch brauchen.
Die müssen ja dann immense Kapazitäten
haben. Da liegt ein bisschen was um.
Ja, ich wollte gerade sagen. Aber lass uns mal probieren, damit wir auch wissen, was da rumliegt.
Ob das schmeckt? Generell ist es im Rioja so, dass für, wenn du Rioja DOCA machen willst, überhaupt nur 14 Rebsorten zugelassen sind. Und davon sind 5 rote und 9 weiße.
Was? Die darfst du dann alle in eine Flasche machen?
Genau. Also meistens sind es auch, also du hast im Rioja selten sortenreine Weine. Bei den weißen eher, da hast du oft sortenreine wie Uvas. Aber bei den Rotweinen hast du fast immer Cuvées. Mhm. Die wichtigste Rebsorte wirklich mit riesengroßem Abstand ist Tempranillo. Knapp 80% der kompletten Rebfläche im Rioja sind mit Tempranillo bestockt. Also du wirst wahrscheinlich keinen Rioja-Rotwein finden, in dem kein Tempranillo mit drin ist, so ungefähr. Mhm. Dann hast du Garnacha, auch ganz wichtig, Graciano, Mazzuelo und Maturana Tinta. Das sind die 5 Rotweinrebsorten. Und jetzt hier im Wiener Tondonia sind davon auch 4 drin. Bis auf die letztgenannte Maturana Tinta ist nicht mit dabei. Und auch hier überwiegt mit ca. 70% in der Cuvée der Tempranillo.
Ist Wahnsinn.
Ist einfach, wie gesagt, die wichtigste Rebsorte der Region. Die Region hat so Pi mal Daumen 66.000 Hektar und davon sind eben 80% mit Tempranillo bestockt.
Das ist eine Menge Traube.
Ist eine Menge Traube und es gibt ja auch Rioja wirklich von, wir hatten glaube ich bei unseren Supermarktfolgen auch schon Weine aus Rioja mit dabei. Die gibt es ja wirklich von ganz, ganz günstig bis wirklich unglaublich teuer.
Mhm.
Ja. Also es gibt ja wirklich auch bei Wiener Tondonia zum Beispiel die Gran Reservas, da bist du locker im hohen dreistelligen Bereich unterwegs.
Und hier sind wir?
Der kostet, wenn ihr den kaufen möchtet, 39,90. Also,
oh ja, das ist aber ein vertretbarer Kandidat.
Ja, und ich finde, das ist ein super Preis-Leistungs-Hammer. Ja. Jetzt mal dich gefragt, du kennst dich ja mit Wein ein bisschen aus, aber würdest du das für einen Rioja halten?
Ich muss gestehen, nein. Der allererste Schluck würde ich nicht sagen. Ich bin tatsächlich dann wirklich, also auch wenn farblich ist er ja jetzt nicht so dominant und auch durch das Alter merkst du ja, dass 2011 ist ja jetzt auch schon eine Weile her, ganz, ganz leicht aber nur. Und der allererste Schluck, weil er 2011 aber trotzdem noch so eine Frische mit sich bringt, musste ich als erstes wirklich so, wäre ich irgendwo in Frankreich gelandet. Das ist mein persönliches Empfinden jetzt.
Ich stelle dir die Frage dann bei der zweiten Flasche auch gleich nochmal.
Ja, die kannst du mir gerne stellen. Die zweite Flasche kenne ich wie meine linke Westentasche. Da erzähle ich ja, ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. In meiner Lehrzeit als Restaurantfachmann haben wir die Flasche für 35 Mark verkauft. Und ich hab das wie geschnitten Brot verkauft bekommen. Und die Leute feiern das einfach. Ne? Das ist einfach das, was die Leute, ich glaube, das assoziieren sie wirklich auch mit ihrer Rioja. Sobald sie Rioja hören, Baron de Lee.
Ja, ist, glaube ich, schon so ein sehr, die haben ein sehr gutes Marketing.
Absolut. Und auch die Flasche, also wir haben jetzt die Reserva, wenn du überlegst, die Grand Reserva hat so eine so ein Metallemblem drauf. Ja,
diese Plakette, so sieht
Plakette. Das aus. Und das finden die Leute, die schwarz und ein bisschen Gold, die haben marketingtechnisch absolut alles richtig gemacht. Ich kann aber auch sagen, also von meinem Geschmack her, er schmeckt ja. Es ist jetzt kein Supermarktwein für mich im Sinne von 4,99. Aber da kommen wir ja später zu. Ja,
bleiben wir noch ein bisschen bei dem Wiener Tondonia.
Ja, also extrem spannend, extrem frisch.
Genau. Und auch das ist so ein Punkt, warum sie eben diese lange Flaschenlagerzeit brauchen von 10, 11, 12 Jahren. Hm. Weil die Säure einfach so hoch ist, dass das Jungen nicht wirklich Spaß macht zum Trinken. Und das braucht dann eben die Zeit. Aber die Weine sind immer Langstreckenläufer. Ne? Durch diese Säure reifen sie eben sehr, sehr gut und altern nicht so stark. Also eigentlich, du musst viel mehr Riesling trinken, weil die Säure lässt dich nicht so alt.
Das ist. Ich werde mich dazu nicht äußern.
Lassen wir so dahingestellt.
Ich probiere es vielleicht irgendwann mal aus.
Bei Wiener Tondonia ist nicht nur. Also die Weine reifen nicht nur sehr lange, sondern auch die Weinberge sind sehr, sehr alt. Also für diesen Wein, die sind im größten Teil gepflanzt, so noch vor dem Ersten Weltkrieg, also so 1910, 12, 13, so sind die Pflanzjahre. Und viele denken immer, das ist auch sowas, wo ich vielleicht mal mit aufräumen möchte, dass das Weingut Wiener Tondonia heißt. Aber Wiener Tondonia ist eigentlich nur die Lage.
Okay. Wer ist denn das Weingut?
Lopez de Hereda.
Lopez de Hereda.
Das ist Haro Lopez de Hereda, genau. Das ist.
Das Etikett ist schon ein bisschen so alt, ist wirklich altbacken.
Super oldschool, aber ich finde es auch trotzdem schön. Es steht drauf, das Weingut ist 1877 gegründet worden. Hier unten dann eben Wiener Tondonia Reserva. Es gibt zum Beispiel auch Wiener Cravonia oder auch noch ein paar andere Lagen von denen, aber Wiener Tondonia ist einfach die beste. Das ist so eine Lage direkt, es sieht fast so ein bisschen aus wie an der Mosel. Da macht der Fluss gerade so eine Biegung und es ist so steil aufsteigend, die Hänge. Mhm. Ist auch keine kleine Lage, also die machen da auch schon wirklich ordentlich Menge, aber halt auf einem sehr, sehr hohen Niveau und eben einfach Weine für die Ewigkeit.
Also. Ja, aber weißt du, ich möchte diese Zeit doch mal aufgreifen. Ich meine, klar, natürlich, wenn ich dich das jetzt frage, wirst du sagen, natürlich ist da der finanzielle Aspekt. Aber warum? Denn wenn wir mal die deutschen großen Gewächse nehmen, sind die auch nicht, der 24er ist nicht trinkbar. Warum lagern unsere Top-Winzer diese Flaschen auch nicht ein und verkaufen sie erst in 5, 8 Jahren? Ist es der Platz, der fehlt, oder ist es wirklich die Wirtschaftlichkeit, die dann extrem dahinter hängt und dass man dann einfach nicht das Geld hat, so lange zu lagern? Warum schaffen die das und wir hier nicht?
Also da gibt es, glaube ich, verschiedene Gründe. Hier ist es einfach, das haben wir schon immer so gemacht, ist sicherlich auch ein Grund. weil sie halt einfach früh gemerkt haben, den Weinstil, so wie wir ihn machen, der braucht einfach diese Zeit. Und wenn du musst halt irgendwann mal anfangen, ne? Weil jetzt ist das so, natürlich haben sie jedes Jahr Wein zu verkaufen. Du musst ja, aber am Anfang musstest du halt erstmal warten, ne?
Und so, ja, genau.
Und so ist es, glaube ich, bei vielen deutschen Weingütern dann auch. Es gibt ja jetzt so die ersten, die ihre großen Gewächse auch später bringen. So die allerersten waren damals das Julius-Spital, die zumindest mal 2 Jahre gewartet haben. Jetzt haben wir gut Hermannsberg zum Beispiel von der Nahe, die bringen jetzt ihre top-großen Gewächse frühestens nach 5 Jahren auf den Markt. Also die Entwicklung geht sicherlich dahin, aber du hast gerade 2 Faktoren schon angesprochen, die oft dagegen sprechen. Das eine ist der Platz, weil die meisten Weingüter haben Platz für 2 Jahrgänge. Du hast der eine Jahrgang liegt im Holzfass, der andere ist in der Flasche und wird verkauft. Mehr Platz hast du oft gar nicht, um die Flasche
zu ziehen. Der Großteil ist logistisch.
Genau. Bedingt. Genau. Und dann kommt sicherlich auch der finanzielle Aspekt dazu. Du musst dir das halt auch leisten können. Mal jetzt, wenn du das anfangen möchtest, mal 1 Jahr oder 2 Jahre auszusetzen, um die Weine dann später bringen zu können. Das erfordert natürlich auch eine gewisse Flaschenanzahl. Ich weiß, dass viele Weingüter mittlerweile dazu übergehen, einen großen Teil ihrer Ernte zurück oder ihre großen Gewächse zurückzuhalten. Dass sie sagen, ja, wir bisschen Cashflow brauchen wir halt, wir bringen mal 30% in den Markt und den Rest bringen wir aber erst nach 5 oder nach 10 Jahren auf den Markt. Oder halten eben auch ganz bewusst für Gastronomiepartnerschaften Weine zurück, dass man, also Weingüter freuen sich ja auch, wenn man mit einer kleinen Jahrgangstiefe auf Weinkarten vertreten ist. Machen wir ja auch mit Partnerweingütern, wo wir sagen, hey, von eurer Top-Lage können wir da mal 5, 6 Jahrgänge für die Karte haben. Da kriegen wir ja dann auch keine 36 Flaschen pro Wein, sondern da reden wir über teilweise 3 bis 6 Flaschen.
Ja.
Aber so gibt es eben die Möglichkeit, das dann auch mal anzubieten, weil das eine ist ja immer, es zu tun, aber wir müssen natürlich auch den Gästen das zeigen, weil beim Rotwein, komischerweise, haben es viele Gäste schon verstanden, weil es da auch irgendwie schon immer so war. Ja, aber Rotwein, der muss ja erstmal lagern. Aber es gibt eben auch genügend Weißweine, die erstmal
die lagern müssen,
bevor wir sie trinken können. Aber wir haben ganz viele Gäste, wenn du denen jetzt einen 21er Weißwein empfehlen würdest, sagen, nee, der ist ja viel zu alt.
Ist das wirklich so? Nein, das, also wenn wir jetzt über irgendwie kleine Weine reden.
Aber ja, aber da unterscheiden die ja nicht. Die denken da in Weiß und Rot und Rosé darf sowieso nicht älter als 1 Jahr sein. Also das ist
Das ist sehr schade tatsächlich, ja.
Genau. Also zum Beispiel Vina Tondonia macht auch einen phänomenalen Rosé. Der kommt noch einmal erst nach 10 Jahren auf den Markt.
Ach, der so lange lagert der
auch? Ja.
Also hatten wir den nicht mal auf der Karte?
Hatten wir auch mal auf der Karte. Da ist die Zuteilung noch geringer.
Ja.
Und den gab es auch ein paar Jahre nicht. Jetzt gibt es ihn wieder seit ein paar Jahren. Aber ich habe meistens so eine Zuteilung von 2 bis 3 Flaschen von dem Rosé bekommen. Und das ist dann schon auch so ein Wein, wenn den jemand auf der Karte sieht, der sich ein bisschen auskennt, der bestellt den auch sofort. Weil er ist gar nicht, also für diese Rarheit ist er eigentlich super bezahlbar. Also der war bei uns auf der Karte immer so für 89, 95 Euro. Ist jetzt nicht von dem Wein, wo du 3 Flaschen bekommst. Da würde jetzt im ersten Moment jeder sagen, naja, der muss ja wahrscheinlich 150, 200 Euro kosten.
Ja, mindestens dreistellig. Ja.
Nee, die Sachen sind gar nicht so teuer. Also Vina Tondonia kostet jetzt 39,90, wenn ich so vielleicht 10 Jahre zurückdenke, da hast du das für 19,90 bekommen. Also das waren immer sehr bezahlbare Weine und für die Qualität, was sie in der Flasche haben, sind sie, finde ich, auch immer noch sehr, sehr
spannend. Wir haben auch noch nicht darüber gesprochen, oder besser gesagt, du hast mir ja mal erzählt, das, was aus der Region, aus der der Wein kommt, aus dem würde so als Faustregel auch das Essen passen. Was deiner Meinung würde zu diesem tatsächlich sehr eleganten, schönen Wein zu essen passen?
Also elegant ist genau das richtige Wort, verbinde ich auch immer mit diesem Wein. Und ich wäre jetzt auch bei einem, also ich finde schon, dass man hierzu einen Steak essen kann, aber ich wäre jetzt hier eher bei einem Steak mit einem relativ hohen Fettanteil auch, weil also eher so beim Ribeye oder so. Vielleicht, es gibt doch da in Spanien, gerade so im Baskenland und so diese alten ich kann es immer nicht aussprechen, diese uralten Rinder, die erst so nach 20 Jahren geschlachtet werden.
Ja, so 10, 15 sind sie.
Wo das Fett so richtig gelb
wird. Dann, wo es richtig gelb ist.
Das ist ja auch sehr feiner Fleischgeschmack dann.
Und das ist schon richtig Geschmack. Also,
das ist echter Geschmack.
Das ist echter, genau, es schmeckt nach Fleisch. So schmeckt Fleisch.
Und das kann ich mir schon sehr gut dazu vorstellen, weil der Wein halt durch diese Säure geil das Fett aufbrechen kann von dem Fleisch. Und was die Weine von Vina Tondonia und auch für was Tempranillo für mich sehr oft steht, ist so ein sehr, sehr seidiges Tannin eigentlich. Ne? Also ich habe das Gefühl, wenn ich so meinen trinke mit einem hohen Tempranillo-Anteil, ich kann so das Tannin fast so ein bisschen, es ist wie wenn ich auf einer Traubenschale so ein bisschen rumkaue und das mag ich immer ganz gerne. Sowas kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, so in den Regionen da oben in Nordspanien wird auch sehr viel Ziege und also Zicklein gegessen.
Ja. Zicklein-Eintöpfe sind das.
Ja, das sind so Eintöpfe mit Kartoffeln, mit Bohnen und so allem möglichen. Das kann ich mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut dazu vorstellen. Also das geht auf jeden Fall schon so in die Richtung.
Ich bin da voll bei dir. Tatsächlich würde ich keine einzige Sache widersprechen, weil das echt, ich assoziiere auch damit so ein Essen. Mhm. Ja.
Du bist ja auch gar nicht so weit weg dann von der Atlantikküste. Die ist eigentlich nur einmal über den Berg dann und das Baskenland ist ein Teil der Region Rioja liegt ja auch im Baskenland. Und da hast du ja dann doch auch wieder Fisch. Und ich finde auch, wenn du jetzt, und die grillen da ja sehr, sehr gerne, ne? Und ich finde, das ist tatsächlich auch ein Rotwein, gerade wenn man den vielleicht auch noch so leicht runterkühlt, durch diese Säure- und Tanninstruktur, finde ich, kann man den auch wirklich zu so einem gegrillten Fisch relativ gut.
Pulpo stelle ich mir sehr gut vor.
Mhm, ja.
Pulpo, weißt, ich kenne das auch, man kocht Pulpo auch in Rotwein. Mhm. Und dann grillt man ihn erst. Und wenn du den einmal in Rotwein gekocht hast, dann gegrillt hast und den Rotwein dazu hast, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ein paar frische Kräuter drauf, Knoblauch, Abfahrt.
Knoblauch gehört in dieser ganzen iberischen Küche ja doch.
Absolut. Auch, Knoblauch ist ja
schön dazu.
Super Zeug. Extrem interessant und sehr zu empfehlen. Ne? Rioja, schon eine Geschichte, die richtig Spaß machen kann. Und jetzt auch sogar im Sommer, ne? Ich möchte das immer wieder dazu sagen, dass wir doch draußen schon ja jetzt Temperaturen haben und in Spanien wird doch viel Rotwein. Also ich behaupte mal, da wird mehr Rotwein als Weißwein getrunken im Land.
Es hat sich sehr stark verändert. Es wird mittlerweile auch sehr, sehr viel Weißwein getrunken, auch sehr, sehr viel Weißwein produziert. Aber musst du dir ja nur angucken. Wir haben 66.000 Hektar, davon 80% mit Tempranillo bestockt. Und auch die anderen, also insgesamt kommen die Rotweinrebsorten auf knapp 90%. Also natürlich wird dann auch in der Region primär Rotwein konsumiert.
Ja.
Es ist eine Region mit sehr viel Tradition. Also es ist auch die älteste Ursprungsbezeichnung Spaniens. Ist schon 1925 festgelegt worden und hat eben sehr von dieser Reblauskatastrophe einerseits profitiert, ist dann natürlich auch davon getroffen worden. Und die Geschichte des Riojas ist immer so ein bisschen auf und ab. Es gibt immer so Hochphasen des Riojas, dann schläft es wieder so ein bisschen ein. Aber es gehört irgendwie immer dazu. Also ich kann mir keine gute Weinkarte ohne Rioja-Weine vorstellen.
Ist die Frage jetzt, haben es auch die Römer dahin gebracht, den Wein?
Ja.
Echt? Ist es? Hätte ich nie gedacht, weil ich dachte, so Spanien ist ja immer so ein Erobererland gewesen und
aber zuerst wurden sie erobert. Also
sie wurden von den Römern zuerst.
Und dann, was ja für viele Teile Spaniens immer ein großes Problem war, ja dann die Herrschaft unter den Mauren, also unter den Muslimen auch. Mhm. Die sind ja über Afrika nach Spanien eingefallen, haben die Römer dann letztendlich vertrieben und dort das Herrschen übernommen. Und da durfte natürlich Alkohol außer zu medizinischen Zwecken
nicht verwendet werden.
Von daher ist es dann nach den Römern erstmal sehr weit sehr viel verschwunden, der Weinbau, und dann aber natürlich wiedergekommen, weil es natürlich auch ein wichtiges Produkt fürs ganze Land ist. Ne?
Also keiner hält es aus ohne Wein, also bitte.
Das kann man es auch so sagen.
Völlig klar. Ja, jetzt machen wir für mich persönlich eine kleine Reise
in deine Vergangenheit.
In meine Vergangenheit. Und ich bin ganz gespannt, wie er jetzt in der Nase ist. Ich habe ihn bestimmt die letzten 20 Jahre nicht getrunken.
Also ich finde, es ist schon mal farblich ein deutlicher Unterschied. Also wir sind hier viel, viel dunkler. Es ist natürlich auch ein jüngerer Wein. Wir reden jetzt über den Jahrgang 2018. Es ist deutlich jünger, aber der Wein...
Hier riecht auch den Alkohol aus. Also ich finde, so ein bisschen riecht man so ganz leichter alkoholisch. Das hast du bei dem gar nicht gehabt.
Können wir mal gucken. Der Otondonia hatte 13. Hier sind wir bei 13,5. Also es ist jetzt analytisch kein großer Unterschied. Ich bin bei dir, man nimmt ihn sensorisch etwas mehr wahr, also es riecht fast so ein bisschen brandig.
Brandig, ja genau.
Aber was mir sofort in die Nase schießt, ist so Frucht, was man bei dem Tondonia überhaupt nicht hatte. Ne? Also Tondonia ist sehr so auf der kräutrigen, erdigen Seite unterwegs gewesen und hier haben wir jetzt ganz klar so dunkle Beeren, ganz viel Blaubeere, Himbeere, Brombeere.
Du hast hier einmal alles.
Einmal alles.
Eigentlich hast du alles.
Und einmal ziemlich und sehr, sehr intensiv einfach auch.
Und, also, weil du ja gerade jetzt über den ersten, über die Tannine gesprochen hast, hier nimmst du die Tannine, die sind dann einfach so. Boom, ich bin da. Bei dem war das wirklich, wie du sagtest, sehr schön, sehr angenehm, sehr.
Das ist
so ein völlig anderer Wein, ne?
Das ist ein anderer Stil von Wein auch. Das ist so ein bisschen, der ist wie so ein Pumper in der Muckibude, der noch so ein bisschen Steroide nimmt.
So. Er hat nur den Oberkörper gepumpt, aber die Beine sehen aus wie Zahnstocher.
Ja, so ungefähr genau ist das. Ich finde schon, man merkt, dass dem Wein so ein bisschen Tiefgang einfach fehlt.
Ja.
Aber das macht diesen Wein halt auch so unglaublich erfolgreich, weil du diese Frucht, diese Intensität, das können einfach auch Weinanfänger, Weinlaien sehr, sehr einfach wahrnehmen und differenzieren. Ich glaube, wenn wir jetzt auf die Mönckebergstraße gehen würden und hätten so Becherchen mit Wein und würden fragen, welcher schmeckt Ihnen besser, würde der Baron de Lee bei den meisten Leuten
viel
ankommen. Lustig wäre dann auch, müsste man eigentlich fast mal machen, dann auch zu fragen, und was denken Sie, was die Weine kosten? Und da würde der wahrscheinlich auch hochwertiger und höherpreisig bewertet werden. Er ist günstiger, also da kostet die Flasche 13,90 Euro, also sagen wir mal plus minus 15 Euro, je nach Weinladen. Also ist schon preislich auch ein anderer Schnack. Wenn ich so einen Wein probiere, ich verstehe komplett, warum den viele Menschen sehr lecker finden. Aber für mich ist es einfach zu viel.
Also meiner ist es auch nicht mehr. Das ist das Schöne auch am Weintrinken, so wie auch am Essen, der Geschmack verändert sich. Manchmal zum Negativen, manchmal zum Positiven. Ich würde behaupten, in dem Fall zum Positiven meinerseits, weil mir dann das auch nicht mehr so, mich nicht mehr so anspricht einfach. Früher war das so, ja geil, saufe ich gerne. Heute sage ich, boah, nee, da mag ich lieber das Elegantere, das Feinere.
Darf ein bisschen, ja, fein und elegant darf
es. Darf es einfach werden, ne? Du schmeckst ja auch anders.
Hier, den könnte man jetzt schon, finde ich, auch wieder ein bisschen, da könnte man schon Richtung Schmoren auch gehen. Ne?
Da hier kannst du, glaube ich, also alles, was rotes Fleisch ist, alles, was Power hat, da kannst du alles. Also ein Philly-Steak wird, glaube ich, sterben unter dem Wein. Da ist der Kollege hier prädestiniert dafür. Aber alles, was Power hat, kräftige Jus, alles, was so ein bisschen aufs Maul ist, das kann der alles mitnehmen. Ja. Und ich muss aber auch vielleicht, wie gesagt, ich kann ja immer nur über, oder wir reden immer über unseren Geschmack, das ist ja trotzdem kein schlechter Wein. Ne, er ist günstiger und er ist zugänglicher für die, die vielleicht gerade damit anfangen. Da, um vielleicht da mal euch da draußen zu sagen, es muss nicht immer, oder es muss nicht immer unschmecken, damit es euch schmeckt.
Auf gar keinen Fall, also Geschmack ist ja Gott sei Dank was sehr, sehr Subjektives und der Baron de Lee ist halt ein sehr, sehr gut gemachtes Produkt, so würde ich es vielleicht mal auch sagen. Und der López Herrera ist so ein bisschen mehr das traditionelle, klassische, vielleicht auch das etwas handwerklichere.
Kannst du uns denn sagen, von welchem Wein wird mehr produziert? Oder ist es schwierig zu beziffern?
Also aufgrund der Verfügbarkeit würde ich schon sagen, dass Baron de Lay wahrscheinlich
deutlich mehr produziert,
aber ich kann es jetzt nicht an Flaschen sagen. Es gibt von dem Wiener Tondone jetzt auch nicht wenig, aber wir sind da noch nicht im Millionenbereich. Aber wir reden schon über ein paar hunderttausend Flaschen, die es von dem Wein...
Auf der Flasche steht auch nichts, ne?
Bei den Gran Reservas steht es tatsächlich drauf, glaube ich, wie viele Flaschen sie haben. Aber hier steht's
bei den Reserven nicht.
Okay. Bei den Reserven ist nicht. Bei dem Gran Reserva, da reden wir dann über ein paar wenige tausend Flaschen. Also da reden wir vielleicht über 10.000, 12.000 Flaschen. Hier wird sicherlich schon, das ist sicherlich eine sechsstellige Flaschensumme, die da dahinter steht. Bei Baron de Lee könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht eine siebenstellige Summe ist.
Ne? Ja, genau. Aber wahrscheinlich auch nicht bei den Gran Reservas, oder?
Bei den Gran Reservas sicherlich nicht, aber der Reserva ist ja schon der nochmal deutlich verbreitertere Wein auf jeden Fall. Beides gute Weine. Beide stehen für die Stile, die es im Rioja gibt. Ich persönlich sehe mich immer eher bei dem traditionellen Stil. Mhm. Wir haben auch die Erfahrung mal gemacht, ich habe eine Zeit lang den Wiener Tondone, hatten wir auch mal eine Zeit lang im offenen Ausschank bei uns. Weil es war immer, je mehr du von den Roten kaufst, desto mehr Weiße und Rosés bekommst du.
Das ist auch tricky.
Also das ist immer so gekoppelt bei denen. Und weil ich halt viel von den Weißen und Rosés haben wollte, habe ich dann gesagt, gut, dann machen wir den Roten mal im offenen Ausschank. Haben den auch ganz gut durchgekriegt. Aber da war dann auch manchmal, dass du das eingeschenkt hast, sondern die Leute dich so wieder zurückgerufen haben und so, Herr Sommelier, ich habe doch einen Rioja bestellt.
Alles klar. Okay.
Naja, haben sie ja jetzt auch im Glas. Ja, nee, der ist ja überhaupt nicht intensiv, der ist ja viel zu leicht. Und da habe ich gesagt, was trinken Sie denn normalerweise für Rehe? Ja, so Baron de Lait ist immer meine.
Okay.
Und dann sind wir dazu übergegangen, das zu ändern und haben die Leute dann auch darauf hingewiesen, dass wir hier einen sehr klassischen Vertreter haben. Also ich glaube, wenn man die fragen würde, das Weingut gibt es seit 1877 und die haben die Weine damals genauso gemacht wie heute.
Ja, ich finde es ganz krass. Wie gesagt, ich hätte, als wenn ich es nicht wüsste, dass es eine Rioja ist, hätte ich in der Blindverkostung niemals so erraten. Oder niemals rausgeschmeckt, weil er einfach wirklich sehr elegant, sehr schön ist. Und deswegen haben wir ja heute nur diese zwei Vertreter. Einmal wirklich das Klassische und einmal wirklich das, wie du es hast du toll gesagt, das steht ein bisschen für das Modernere.
Ja.
Für die modernere Herstellung, modernere Prozesse, moderneres Marketing auch. Und deswegen ist es auch immer wieder spannend, das mal parallel zu probieren. Nicht nochmal 4 oder 5 Weine, das haben wir ja, hast du ja genau richtig entschieden, dass wir da auch intensiver drüber sprechen können.
Perfekt. Ja, das war unser kleiner Ausflug ins Rioja. Zum Abschluss. Weißt du, wo der Name Rioja herkommt?
Nein.
Ist es tatsächlich ein Wortspiel?
Aus Roya di Rioja?
Nee, aus dem Fluss Rio.
Ah.
Oya.
Ah, okay, hätte man eigentlich drauf kommen können. Jetzt, weil es erschließt sich dann einem.
Genau, also es ist, man hat einfach die beiden, den Fluss Oya, den Rio Oya und hat einfach halt nur eine O übrig gelassen. Und da kommt, wusste ich tatsächlich auch lange nicht, finde ich immer noch eine ganz spannende und lustige Seite.
Das ist ein schöner Abschluss. Ich bedanke mich und schreibt uns in die Kommentare, was wir sonst noch so für Regionen parallel vergleichen sollten.
Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
In Hamburg.
Sagt mal tschüss.
Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kinfels Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.